Ja, letztes Mal, wie ich da war, hatten wir ja über ein etwas unangenehmeres Thema gesprochen. Es ging um die Sünde. Was ist Sünde oder was bewirkt Sünde ein Stück in unserem Leben? Und heute möchte ich mal so die Seite Gottes darüber betrachten. Wie kriegen wir das Problem gelöst? Oder besser gesagt, wie kriegt Gott das Problem gelöst? Ihr müsst euch vorstellen, Gott hat den Menschen ins Paradies gesetzt. Es war eine absolut harmonische, perfekte Umgebung. Der Mensch hat sich dort ja mehr als wohl gefühlt. Es war die Gegenwart Gottes allgegenwärtig dort im Paradies. Sie hatten keine Probleme, also mussten sich nicht um Essen sorgen, um Trinken sorgen. Es gab keine ja, irgendwie geartete Arbeit, die uns unter Stress gebracht hätte oder sonst irgendwas. Es war alles perfekt, so wie Gott es gesagt hat. Und doch hat den Menschen scheinbar etwas gefehlt, denn als die Schlange kam, das habt ihr ja mitbekommen, die Story kennt ihr ja schon aus der Sonntagsschule, hat dann Eva bzw. dann auch Adam sich dafür entschieden, doch etwas mehr wie Gott sein zu wollen. Also sie wollten mehr als das, was sie hatten. Und das führte dann dazu, dass Gott sie aus dem Paradies vertreiben musste. Das war das erste Mal, dass der Mensch gegen Gott gehandelt hat. Sich ganz bewusst oder mehr oder weniger bewusst gegen das entschieden hatte, was Gott für ihn vorgesehen hatte. Und als dann Adam und Eva im Paradies erkannt hatten, dass sie nackt waren, da hat Gott das erste Mal so etwas wie Sündenvergebung oder dieses Prinzip der Sündenvergebung hineingebracht. Ich weiß nicht, ob ihr euch jemals gefragt habt, woher kamen dann die Felle, die Gott den Menschen gegeben hat? Genau. Gott hatte ein Tier geschlachtet. Richtig, genau. Und das war das erste, ja, ich möchte sagen, Vorläuferopfer von dem, was Gott gegen Sünde einsetzen wollte, nämlich Leben gegen Leben. Und da hat er dieses Tier genommen und hat daraus dann die Felle gemacht. Und so ist der Mensch das erste Mal mit der Sündenvergebung in Berührung gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben sozusagen die Sündenvergebung am Leib getragen, weil sie dieses Fell ja anhatten. Also das ist nicht einfach nur eine Modesache gewesen damals oder sie hatten nichts anderes, so à la Tarzan mit dem Lendenschurz, sondern das war für Gott schon sehr wichtig, dass es genau das war, was es sein sollte. Als dann im Alten Testament es konkreter wurde, wo Mose dann die Gesetzestafeln eingerichtet hatte, eigentlich das, was Gott so sich vorgestellt hat, wie der Mensch sein sollte, wie er leben sollte, und dann auch gleichzeitig die Opfergesetze eingeführt hat, da wurde es dann ganz stark deutlich, dass es eben immer dann, wenn ein Mensch etwas tut, was Gott nicht gefällt, einen Stellvertreter geben muss. Allerdings, und das sagt das Neue Testament ganz klar, war diese Art der Sündenvergebung, also ich schlachte jetzt ein Schwein oder, naja, ein Schwein dürfte es nicht sein, aber ein Lamm oder ein Vogel oder sonst irgendwas, wenn ich was Schlechtes gemacht habe, war nicht ausreichend. Ist doch klar, oder? Stellt euch vor, ein Schaf soll jetzt für eure Sünden sterben. Kommt dem nicht nahe. Ich meine jetzt wertmäßig. Gut, jetzt die Tierfreunde werden mich jetzt wahrscheinlich kreuzigen, aber es ist einfach so, der Mensch hat vor Gott mehr Wert als ein Schaf oder irgendein anderes Tier. Und deswegen hat dieses Opfer eigentlich nichts weiter getan als das Gleiche wie dort im Paradies. Es hat es nur bedeckt. So wie die Menschen bedeckt wurden von diesem Fell, hat auch das alttestamentliche Opfer eigentlich nur bedeckt. Und das symbolisiert auch die Bundeslade. Wenn ihr euch vorstellt, das war ein Kasten. Dort war oben der Deckel, hatte so einen Rand. Und über dem Deckel schwebten dann die beiden Cherubime. Die waren so, dass sie mit ihren Flügeln über den Kasten gingen. alles natürlich schön aus Gold, damit es auch hygienisch bleibt. Und auf diesen Deckel wurde jetzt das Blut gesprengt, einmal im Jahr, zur Vergebung der Sünden. Und wenn ihr euch das jetzt von oben anschaut, dann seht ihr, wenn ihr von oben guckt, zuerst das Opfer, das Blut, ja, und dann erst die Gesetzestafeln, die unten in dem Kasten lagen, also die Rechtsforderung des Gesetzes. Und so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen, war das alttestamentliche Opfer gedacht. Es war eine Bedeckung der Rechtsanforderung des Gesetzes. Diese 613 Gebote, beziehungsweise in dem Kasten lagen ja die 10 Gebote, und die sind ja schon, seid ehrlich, schwer genug zu halten, oder? Also das Volk Israel, ich bewundere sie nicht, dass sie so eine schwere Last auf sich nehmen mussten, um sich an diese Gesetze zu halten. Sie haben es nie geschafft, wir wissen das aus der Geschichte, aber sie haben sich redlich bemüht, das zu tun. Durch die Sünde ist der Mensch eben von Gott getrennt. Aber damit ist Gott nicht zufrieden. Er möchte es nicht. Er möchte nicht, dass sein Geschöpf, der Mensch, von ihm getrennt ist. Das ist für ihn ein untragbarer Zustand. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen, wenn ihr Kinder habt und die Kinder sich gegen euch auflehnen. Manchmal so in der Pubertät oder vielleicht ein bisschen vorher gibt es das ja, dass die Kinder so ein bisschen rebellisch werden. Es ist eigentlich so vom Herzen her, ich meine, wenn man jetzt wirklich seine Kinder liebt, dann ist das doch irgendwo ein untragbarer Zustand. Man möchte doch gut mit seinen Kindern auskommen oder mit anderen Freunden oder wer auch immer das dann sein mag. Und noch viel mehr empfindet Gott uns gegenüber. Wir sind seine Geschöpfe. Wir sind seine Kinder. Wir sind das Wichtigste für ihn, was es überhaupt gibt. Wir stehen von Gottes Sicht her noch über den Engeln. Also die Engel sind zwar perfekt, aber von der Liebe her sieht Gott uns höher, viel, viel wichtiger als irgendein Engel. Und deswegen musste er etwas finden, damit das Problem der Sünde gelöst werden kann. Und zwar nicht nur überdeckt, so als wenn ich jetzt etwas anmale, was ganz schlecht aussieht, sondern ein für alle Mal und endgültig, ohne Wenn und Aber. Und wenn wir das vom Alten Testament her sehen, dann verstehen wir vielleicht auch, warum Jesus dann ans Kreuz ging, warum Jesus sich als das perfekte Opfer für uns hat kreuzigen lassen. Das war das Opfer, das wirklich so viel Wert aufbringt wie die ganze Menschheit. Also jeder Mensch, der je gelebt hat und jeder Mensch, der je leben wird, hat durch dieses Opfer die Möglichkeit, erlöst zu werden. Und das ist das, was Jesus getan hat. Jesus ist der stellvertretend für uns, ja, wie soll ich sagen, wie das Tier im Alten Testament geopfert wurde, aber dadurch keine Überdeckung hatte, sondern eine völlige Erlösung. Weil er einerseits ein Mensch war, konnte er das menschliche Opfer bringen, und auf der anderen Seite war er Gott. Und das hat ihm das gebracht, dass das Opfer eben für alle Menschen gilt und dass es ewig ist. Und weil Gott eben kein Gott ist, der Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart kennt, gilt dieses Opfer allen Generationen. Das ist für uns ja auch manchmal schwer zu verstehen, weil das ist 2000 Jahre her. Gilt mir das noch? Nein, es gilt noch, weil für Gott keine Zeit existiert. Könnt ihr euch vielleicht ein bisschen mal vorstellen, so, ja, keine Zeit. Vielleicht kriegt ihr das so ein bisschen hin. Aber es gilt auch nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts. Und darum ist Jesus ja auch ins Totenreich hinabgestiegen und hat seine Leute, ich möchte sagen, die an Gott geglaubt haben, dort aus dem Totenreich herausgeholt. Also es gilt auch rückwärts, die nach Gottes Sicht gelebt haben. Und dieses Opfer, das er für uns für allemal gegeben hat, das ist die Grundlage des Christseins. Alle anderen Religionen oder Versuche, den Menschen besser zu machen, müssen an dieser Tatsache scheitern, oder? Weil es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Natürlich kann ich mich jetzt anstrengen und kann versuchen, ein guter Mensch zu sein. Das ist ja auch irgendwie ehrbar oder auch gut. Aber es bringt mir in meinem Verhältnis zu Gott nichts. Ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich komme über diese Kluft meiner eigenen Sündhaftigkeit nicht hinaus. Das schaffe ich nicht. Ich kann nicht dieses Opfer bringen, denn wenn ich es bringen müsste, dann müsste ich sterben. Wenn ich dann aber gestorben bin, dann bin ich tot. Ja, da kommt nichts mehr. Also es funktioniert einfach nicht. Ich kann selbst noch nicht mal für meine eigenen Sünden sterben. Das haut nicht hin. Ich muss also eingestehen, und ich glaube, das ist das Schwerste im Christsein überhaupt, dass ich nicht fähig bin, meine Erlösung irgendwie zu verdienen. Dass ich das nicht hinkriege. Und das ist eine Bankrotterklärung. Und das muss uns klar sein. Alles das, wenn wir mit Menschen sprechen, führt auf diesen einen Punkt hin. Er muss seine Bankrotterklärung ergeben. Beziehungsweise du ja auch. Du musst es ja genauso sagen. Du musst genauso sagen, Herr, wenn du mich nicht errettest, dann habe ich keine Chance. Luther hat da ein paar deutlichere Beispiele gebraucht. Ihr könnt ja mal, wenn ihr ein bisschen Lust und Zeit habt, da mal in seine Annalen lesen, wie er das so ausgedrückt hat. So à la, ich Wurm, ich hänge da so irgendwie noch an seinem Bein dran und dann nimmt er mich halt mit in den Himmel, ob ich es nun verdient habe oder nicht. Also der war da schon recht drastisch. Aber er hat nicht Unrecht. Ja. Von der Sicht der Ehre oder des Verdienens her ist es ein reines Geschenk. Jesus hat wirklich stellvertretend für uns das Opfer gegeben. Und erst da werden wir erleben, dass wir gerecht werden vor Gott, dass wir heilig werden. Es ist tatsächlich ein unverdientes Geschenk, was er uns gibt. Stellt euch vor, dort in Amerika gibt es ja noch die Todesstrafe. Und da sitzt jetzt einer in dieser Zelle und dann gibt es ja diesen Passus, wenn der Gouverneur, glaube ich, sagt, okay, wir lassen mal Gnade vor Recht ergehen, dann wird der nicht hingerichtet. Wisst ihr, ja? Der hat also nochmal so ein Vetorecht, der Gouverneur. Und deswegen werden da immer so von den Verwandten Bittbriefe geschrieben oder ähnliches, dass der Gouverneur Gnade hat. Das macht er aber nur, wenn er denkt, dass der ja Gnade irgendwie verdient hat. Also wenn er sich jetzt sehr reuig zeigt oder wie auch immer. Aber jetzt stellt euch vor, einer kriegt einfach so unverdient Gnade. Und dann heißt es ja nicht nur so, dass er nur nicht hingerichtet wird und lebenslang dann im Gefängnis sitzt, sondern der wird dann auch noch entlassen. Der wird freigelassen. Der darf sein Leben weiterführen, als wäre er nie schuldig geworden. Genau das passiert mit dir und mit mir. Also die Schuld wird tatsächlich völlig getilgt. Sie ist nicht mehr da. Es gibt sie einfach nicht mehr. Das ist dann in diesem Bild, was in der Offenbarung steht mit dem Buch des Lebens. Dort wird alles das, was wir falsch machen, ausgetilgt. Da gibt es dann leere Seiten. Da steht dann vielleicht das Datum und das war's dann. Ja, mehr nicht. Alles weg, alles weiß, alles frei. Und das ist das Schöne daran. Du kannst wirklich davon ausgehen, dass dein Leben, wenn du es Jesus gegeben hast und ihn um Verzeihung bittest, egal was es ist, du Vergebung bekommst. Und Gott vergisst es. Gott ist da sehr vergesslich in dieser Richtung. Es ist aus seinem, ja, wie soll ich sagen, aus seiner Datenbank gelöscht oder wie soll man es modern ausdrücken? Es gibt diesen Eintrag im Internet nicht mehr. Er ist völlig verschwunden. Alles das, was du angestellt hast, völlig weg. Als hättest du es nie begangen. Das ist dein Zustand. Du bist also von daher gesehen geistlich wieder in diese Zeit des Paradieses hineingesetzt, wo du noch nichts angestellt hast, wo du noch ganz unschuldig mit großen Augen vielleicht die Welt betrachtet hast. Das passiert dann. Dumm ist nur, dass wir das nicht vergessen und der Teufel auch nicht blöd ist und uns immer wieder daran erinnert. Und so haben wir manchmal so eine Schleife im Kopf, kennt ihr, ne? Dass wir tausendmal um Verzeihung beten und Gott sitzt auf seinem Thron und sagt, ey, sag mal, wovon redest du eigentlich? Ich verstehe nicht, was meinst du denn jetzt? Aber so ist es. Es ist weg. Es ist ausgelöscht. Die Sünde, die wir Jesus gegeben haben und die er ans Kreuz gelegt hat, ist völlig ausgelöscht. Sie ist nicht mehr da. Frei. Frei von der Schuld. Gibt so ein paar alte, schöne Lieder, die das sagen. Und das ist auch genau so. Dumm ist nur, wenn wir länger Christ sein, sind, dann haben wir manchmal das Gefühl, ganz so einfach kann das doch nicht sein. Irgendwas muss ich doch tun. Ich muss mich doch anstrengen. Und dann werden so Bibelverse herangeholt, erwirbt euch eure Heiligkeit mit Furcht und Zittern und solche Sachen. Ja, aber unsere Sündlosigkeit kriegen wir damit nicht hin. Das ist das Dumme. Das ist ungefähr genauso sinnvoll, als wenn einer im ICE sitzt und irgendwann auf den Trichter kommt, Mensch, ich verdiene das doch gar nicht, hier in dem Zug zu sitzen, aussteigt und dann zu Fuß die Bahnstrecke weiterläuft. Ja. Er kommt zwar auch irgendwann an, aber das dauert und dauert und dauert. Manchmal reicht das Leben nicht bis dahin. Ja. Also, unsere Heiligkeit ist etwas ganz anderes. Heiligkeit bedeutet abgesondert sein für Gott. Das dürfen wir nie vergessen. Wir sind für Gott abgesondert. Wir sind etwas Besonderes. Wir sind wie Menschen mit besonderen Aufgaben, so ähnlich wie James Bond, ja, so für besondere Einsätze. Das ist so eher unsere Sache. Also, das ist deine Berufung. Das ist das, was du hast. Aber deine Sündhaftigkeit wirst du nicht los, indem du dich anstrengst. Psychologisch gesehen denke ich manchmal, je mehr man sich anstrengt, desto schlimmer wird das auch. Kennt ihr, ne? Ja. So die Kirschen von Nachbarsgarten sind erst dann interessant, wenn man sie nicht essen darf. Und so kommt man dann manchmal so in so einen Teufelskreis hinein. Wichtig ist nur, dass du dir merkst, wenn Sünde in deinem Leben ist, dann gibt es nur einen Ort auf der Welt, wo du sie loswerden kannst. Das ist dort am Kreuz. Dort, wo Jesus für dich gestorben ist. Dort kannst du all das ablegen, was dich belastet, was dir schwerfällt, wo du merkst, da komme ich nicht mit klar. Das ist etwas, was mich trennt von Gott. Und so ist auch das christliche Fachwort gemeint, Buße. Wir kennen Buße ja nur, also ich jedenfalls, vom Straßenverkehr. Ne? Wenn der Fotograf an der Straßenecke wieder zu aufmerksam war und ein Bild von mir gemacht hat, ja, meistens ein sehr hässliches Schwarz-Weiß-Foto, und darunter dann der Preis steht, dann weiß ich, da muss ich jetzt Buße tun, oder? Der Bußgeldkatalog, ne? Wo ich meine Punkte sammle und so weiter. So kennen wir dann vielleicht diese Sachen. Aber im Christlichen bedeutet das nicht Buße. Buße bedeutet nicht, ich muss etwas zahlen, ich muss etwas tun, um wieder gerecht zu werden. Das ist völlig falsch. Buße bedeutet vom Christlichen her Umsinnung. Also eine 180-Grad-Wende. Ich wende mich von dem ab, was ich als falsch eingesehen habe, und wende mich zu dem zu, was ich als richtig sehe. Ich denke also anders über eine bestimmte Sache. Denn Tatsache bleibt, ich kann das, was ich verbockmist habe, nicht gerade biegen. Das bedeutet nicht Buße. Ja. Obwohl ich manchmal auch in meinem eigenen Leben erkannt habe, dass es mal gut ist, auch Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Also zum Beispiel, wenn ich jemanden verletzt habe, etwas Böses über ihn gesagt oder gemacht habe, dass ich das dann auch ihm sage und um Verzeihung bitte. Das sind so die gemeinschaftsstörenden Sünden. Das sind alles die Dinge, wo Menschen von mir verletzt worden sind und wo ich sie dann um Vergebung bitte. Das ist wichtig, dass wir das tun. Aber dadurch wird unsere Sünde nicht weggewischt, sondern nur, wenn wir sie ans Kreuz bringen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also, Buße bedeutet in dem Sinn, ich sehe ein, ich habe etwas falsch gemacht. Das muss ich erstmal sehen. Ja? Und manchmal dauert das sehr, sehr lange, bis wir das sehen. Ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es an unserem schwachen Ego, dass Gott uns nicht sofort unsere ganze Sündhaftigkeit zeigt. Also wenn du das, glaube ich, gleich am Anfang alles sehen würdest, du würdest völlig zusammenbrechen. Mir würde es jedenfalls so gehen. Wenn ich all die Sünden sehen würde, die ich in meinem Leben mache, also meine Sündhaftigkeit sehen würde, wie so ein Spiegel vor Augen gehalten würde, ich würde es, glaube ich, nicht ertragen. Und darum läuft das manchmal so über Jahre. Hier mal wieder ein bisschen, da mal wieder ein bisschen. Ihr kennt das vielleicht. Irgendwann wachst du nachts auf und denkst, oh Mann, bin ich ein mieser Kerl. Habe ich einen großen Mist gebaut. Und dann fällt es ein wie Schuppen von den Augen. Oh. Was habe ich da angestellt? Ja. Dann kommt so eine Reue, Buße, eine Zeit der Trauer vielleicht sogar. Und dann legen wir das ab. Aber das kann nicht alles auf einmal passieren. Das schaffen wir nicht. Und darum geht Gott auch manchmal so pauschal vor und sagt, erstmal pauschal vergebe ich dir alles. Und in die Details kommen wir dann später zu. Also wir sehen es ein, dann erkennen wir es. Und dann glauben wir, dass Gott, der Schöpfer, uns gemacht hat. Und dass er der Einzige ist, der uns da wieder heraushält und rausbringt. Ihr kennt das ja auch, dieses Wort Bekehrung. Ich drehe mich zu Gott. Ja, ich kehre mich zu Gott. Ich habe erkannt, es gibt ihn. Und ich möchte mit ihm leben und mit ihm zusammen sein. Und dann bekenne ich meine Fehler. Ja. Ich sage immer so, jemand, der das nicht tut oder nicht kann, ja, der tut sich selbst keinen Gefallen. Wenn wir selbst nicht bekennen können, wir sind schuldig oder wir sind schlecht, ja, Gott weiß das doch, oder? Gott sieht doch viel, viel tiefer in unsere Herzen hinein, als wir es selber je könnten. Und ihm jetzt was vormachen zu wollen, ist totaler Unsinn. Das geht gar nicht. Das ist ungefähr so, als Mann, wenn du versuchst, deine Frau hinters Licht zu führen. Das haut auch nicht hin. Ja? Das geht einfach nicht. Die sind zu schlau. Ja? Die kriegen das sowieso mit. Ja. Früher oder später. Ja. Naja, sie sind nicht gerade Gott, aber trotzdem. Und so ist es bei unserer Sündhaftigkeit doch auch. Da jetzt sich was vorzumachen, so sagen, ja, ganz so schlecht bin ich ja nicht, ist totaler Unsinn. Das geht gar nicht. Ja. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der wäre, glaube ich, eher gestorben, als dass der einen Fehler zugegeben hätte. Ich weiß nicht, wo der das alles hergekriegt hat, seine Ausreden, aber der hatte tausende Ausreden. Und die ganze Firma wusste das, ja, dass der so war. Und die wussten auch, was er für einen Unsinn angestellt hatte. Aber der hat immer noch geglaubt, er könnte uns überzeugen. Und genauso lächerlich ist es, wenn du es bei Gott versuchst. Es hat keinen Sinn. Bekenne es. Wir sind Menschen, die zu jedem Mist in der Lage sind. Und dann werden wir etwas erfahren, und zwar die Vergebung der Sünden. Ich habe in meinem Leben das schon oft erlebt, aber es ist immer wieder eine ganz tolle Erfahrung, wenn Gott sagt, ich vergebe dir. Ja, ich spreche dich frei. Du bist nicht mehr in meinen Augen sündig. Manchmal fühlen wir das sogar richtig. Kennt ihr das? Dann fällt so eine Last von uns ab. Wir haben das Gefühl, wir sind mindestens 30 Kilo leichter geworden. Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn Gott uns dahin bringt und das richtig erfahrbar macht. Ne? Und dann haben wir auch etwas, was uns Gewissheit gibt. Also Gewissheit des Glaubens ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich möchte es nochmal mit ein paar Bibelversen unterstreichen. Johannes 3, Vers 15, da steht, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das ist die Folge, wenn du deine Sünden bekannt hast und wenn Gott dir vergeben hat. Du bist ein Mensch, der ewiges Leben hat. Ist das nicht erstrebenswert? Und das Schöne daran ist, dieses ewige Leben ist nicht hier auf der Erde, sodass du den Mist nur ewig fortsetzt, den du jetzt erlebst, sondern das ist im Paradies. Das ist wieder in der Herrlichkeit Gottes. Ein Ort, der wieder so wunderbar ist, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Das ist das Resultat. 1. Johannes 1, Vers 9. Ein ganz, ganz wichtiger Vers. Früher habe ich meinen Konfirmanden immer gesagt, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber den Vers solltet ihr auswendig lernen. Der ist ganz, ganz wichtig. Da steht, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, um uns die Sünden und uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn du alles vergisst, was in der Bibel steht, das solltest du nicht vergessen. Der ist ganz, ganz wichtig, der Vers. Also Gott vergibt, wenn wir unsere Sünden ihm sagen. Sie sind ausgelöscht, sie sind nicht mehr da. Und dann bekommen wir etwas, dann bekommen wir nämlich Gewissheit. Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Auch das ist ganz wichtig zu wissen. Du kommst nicht mehr ins Gericht, wenn du an Jesus glaubst. Okay, es gibt ein Preisgericht, aber das müsst ihr euch ähnlich vorstellen wie bei so einer Lotterie. Ja? Da gibt es Preise, da gibt es Geschenke. Aber da geht es nicht um ewiges Leben oder nicht. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du befreit bist. Kein Gericht mehr wird dich schuldig sprechen können. Weil Jesus wird dann dem Richter auf die Schulter klopfen und sagen, hier, mein Kind, da gehst du nicht ran. Ja? Das ist völlig frei. Du bist frei. Und dann bekommst du für alles das, was du in deinem Leben an guten Sachen gemacht hast, für Gott gemacht hast, sogar noch eine Belohnung. Ja? Nicht nur eine Krone, sondern auch eine ganze Menge andere Dinge, die jetzt zu weit führen würden. Das ist das, was Gott uns gibt. Und am Schluss noch eine Sache. 1. Johannes 3, 6 bis 9. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihm erkannt. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Und dann, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Diese Stelle ist oft benutzt worden, um Menschen klarzumachen, wenn du Christ bist, wirst du nicht mehr sündigen. So ist das nicht gemeint. Ja, natürlich sind wir sündungsfähig. Wir können weiter sündigen. Aber sei ehrlich, es ist dann immer eine Zeit, in der du in die Sünde fällst, wenn du entweder sehr anfechtbar bist, weil du abgelenkt bist oder müde bist oder du dir vielleicht in deinem Herzen wünschst, das und das wäre schön und das würde ich gerne haben. Also es sind immer Zeiten, wo du dich mehr von Gott entfernst. Wenn du ihm ganz, ganz nahe bist, was natürlich sehr schwierig immer ist, sündigst du nicht, ja? Und Menschen, die dir das irgendwie klar machen wollen, dass Sünde ja nicht so schlimm ist und dass es ja nicht so eine gefährliche Sache ist, die liegen eben falsch. Sünde ist etwas Gefährliches. Es vernichtet dich. Es trennt dich von Gott. Und es ist wie Gift, die dein Leben zerstört. Ja, das dürfen wir nie vergessen. Aber auf der anderen Seite vergesst auch nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann reinigt er uns und macht uns wieder frei. Also, das Problem der Sünde hat Gott gelöst, oder? Jetzt ist es nur noch an dir und an mir, dass wir das annehmen, dass wir das für unser Leben sichtbar werden lassen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Gott möchte Gemeinschaft mit dir, das hatte ich ja letztes Mal gesagt, das war sein Ziel. Er hat sich vorgenommen, mit den Menschen zusammen zu sein. Er hat ein Gegenüber gesucht, jemanden, den er lieben und mit dem er auf Augenhöhe zusammen sein kann. Und das sollte der Mensch sein. Ja? Kein Wesen, das einfach nur stur ja, seinen Willen tut, ohne Alternative, sondern jemand, der sich freiwillig aus freien Stücken für ihn entscheiden kann. Und das ist einerseits ein Segen und auf der anderen Seite eine Schwierigkeit, weil du kannst die Menschen nur mit dem überzeugen, was wir haben. Ja, du kannst sie nicht zwingen, an Gott zu glauben. Das geht nicht. Und so ist es auch bei dir. Es ist freiwillig. Es ist ein Angebot Gottes, was wir annehmen oder ablehnen können. Und Gott wird uns niemals zu irgendwas zwingen. Und so wird er auch deinen Nachbarn, deine Familienangehörigen, deine Kinder, all das wird er nicht tun. Er wird sie nicht zwingen. Er wird sie nicht dazu bringen, in irgendeiner Weise etwas zu tun, was sie nicht wollen. Da ist er ganz eigen. Und das ist auch manchmal schwierig. Jedenfalls für die, die gläubig sind und dann denken, da muss doch irgendwann was, ja. Aber so ist Gott halt. Es ist freiwillig. Und dein Leben wird freiwillig auch ihm zur Verfügung gestellt oder nicht. Du wirst freiwillig deine Sünden bekennen oder nicht. Da wird er dich nicht zwingen. Und all diese Dinge machen das Christsein auf der einen Seite so einfach, aber auch so schwer. Und darum kann ich euch nur Mut machen. Wenn da etwas ist in eurem Leben, was euch immer wieder ja, belastet, immer wieder nicht schlafen lässt oder irgendetwas ist, was andere Menschen verletzt hat, bringt das in Ordnung. Ja? Bringt es einerseits ans Kreuz und wenn Gott euch das irgendwie aufs Herz legt, sagt es den Menschen. Bringt das in Ordnung. Das ist ganz, ganz wichtig. Irgendwann, und das ist leider tragisch, ist der Zeitpunkt vorbei, wo ihr das könnt. Ja? Entweder stirbt der Mensch, dem ihr das vielleicht sagen hättet wollen, oder ihr stirbt. Und dann kann man das nicht mehr. Darum, solange noch Zeit ist, nutzt die Zeit einfach. Und wenn ihr Leute habt, die ihr gerne mit dabei haben wollt, dann sagt ihm das, wie leicht es ist, Christ zu sein. Und wie schön, ja, dass man einfach seine Sünden bekennt, dass man Jesus in sein Herz aufnimmt und anfängt zu glauben. Und dass man dann das größte Geschenk, das es überhaupt gibt, erfährt. Ewiges Leben in seiner Gegenwart. Was Besseres und Tolleres gibt es nicht. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ja? Und glaubt mir, ich kann mir eine Menge vorstellen. Aber das übersteigt meine Vorstellungskraft. Gott möchte uns Gnade geben. Also Sünde ist nur dann ein Problem, wenn du sie nicht bekennst. Und das ist eigentlich ganz einfach. Amen.